Buddhismus im Alltag, Folge 3, Kalenderwoche 10, der Podcast von Shaolin Rainer. Wer weiß schon alles? Wer weiß schon wirklich alles? Wohl niemand. Das Wissen der Menschheit ist riesig, auch wenn der Einzelne meist nur wenig weiß. Aber es gibt unterhalb des Wissens noch eine andere Komponente, die Gefühle, die wir zu den verschiedensten Dingen und Menschen entwickeln. Unsere Gefühle enthalten das unverbrauchte Naturwissen, das uns mit unseren Vorfahren verbindet, das über Jahrtausende angesammelt wurde, das tief in uns steckt. Manchmal nennen wir es eine Ahnung, manchmal auch ein Gefühl. Oftmals ist uns das Naturwissen gar nicht bewusst, aber wir greifen täglich darauf zu, verwenden es ununterbrochen. Die Erfahrungen unserer Vorfahren ist in uns gespeichert. Und so kommt es, dass wir eben doch schon alles wissen, wenigstens eine Ahnung von vielen Dingen haben, der wir im Fall der Fälle dann auch nachgehen können. Ich behaupte nicht, dass jeder Mensch jetzt ein Mathematiker ist. Ich will auf die Gefühlsebene hinweisen, auf das Wissen um die Natur der Menschen und der Dinge, auf die spirituelle Komponente. Auf dieser Ebene wissen wir schon alles, vermuten es wenigstens, haben wichtige Ahnungen und starke Gefühle. Wie sehen Sie das? Wissen Sie vielleicht mehr, als Sie sich vorstellen können? Was wäre dann die Folge aus diesem größeren Wissen? Was käme dabei auf Sie zu? Probieren Sie es doch einmal aus. An was denken Sie gerade häufig? Was bewegt Sie? Stellen Sie sich das zugehörige Gefühl zum Gedanken bildlich vor. Was sehen Sie? Was kommt sofort in Ihnen hoch? Was kommt in den Sinn? Unser Inneres weiß mehr über uns und unsere Umgebung, als wir uns vorstellen können. Warum also der Sache nicht einmal eine Chance geben? Die Arbeit. Was für Bilder tauchen vor Ihnen auf? Die Partnerschaft. Was sehen Sie vor Ihrem inneren Auge? Die Kinder. Die Planung für ein Ereignis, egal an was Sie denken, was sehen Sie? Welche Bilder spielt Ihr Gedankenpalast dabei ein? Wir wissen viel mehr, als wir glauben wollen oder glauben können. Wenn wir schließlich realisieren, dass wir ungenutzte Fähigkeiten in uns haben, dann bricht sich das Wissen auch seine Bahn. Es kommt klarer an, wird deutlicher, immer intensiver, es drängt hervor. Über die Jahrtausende sind viele Fähigkeiten der Menschen verkümmert, aber sie sind noch in uns, wir müssen sie nur wiederfinden, reaktivieren. Die moderne Welt hat viele schöne Dinge für uns bereit, die uns das Leben bequem machen, uns aber von unserem Naturwissen entfremden. Nach dem Lehrer aller Lehrer sollen wir aber tiefer in die Dinge und Begebenheiten eintauchen, uns nicht vom Schein täuschen lassen. Buddha sagte: Liebe die ganze Welt, wie eine Mutter ihr einziges Kind. Mut zur Veränderung. So sehr haben wir uns an die verschiedensten Dinge gewöhnt, es fällt uns schwer, Veränderungen zu akzeptieren. Dafür benötigen wir manchmal sogar Mut, denn unsere Gewohnheiten sind uns in Fleisch und Blut übergegangen. Welche Gewohnheiten aber sind gut für uns, welche schaden uns sogar? Am Anfang steht die Frage, wer bin ich? Aus der Antwort ergeben sich ganz zwangsläufig dann Veränderungen, die mit Mut auch angegangen werden können. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte, ein Mensch, der wenig lernt, trottet wie ein Ochse durchs Leben. An Fleisch nimmt er zu, an Geist aber nicht. Gestern und morgen. Gestern ist vergangen, morgen ist ungewiss. Heute ist allerdings ein guter Tag, jetzt der perfekte Moment, hier der ideale Ort. Egal für wie und was, einerlei mit wem, unabhängig für wen, jetzt spielt die Musik. Warum ist ebenfalls unerheblich, hier, jetzt und heute, das zählt. Buddha sagte, verweile nicht in der Vergangenheit, träume nicht von der Zukunft. Konzentriere dich auf den gegenwärtigen Moment. Der Tod. In Europa haben wir einen merkwürdigen Umgang mit dem Tod. Mystische Überlieferungen halten uns aber von tieferen Überlegungen über das Sterben ab. Die Vergänglichkeit aller Dinge und Menschen lastet wie Blei auf uns. Vom ersten Denken an grübeln wir über die Endlichkeit des Seins. Die Zukunft ist klar, wir werden alle sterben. Die Vorstellung der abendländischen Welt vom Paradies ist von missionarischem Eifer geprägt. Prediger jeder Konfession verkünden die Erlösung. Das Geschäft mit der Angst funktioniert seit vielen Jahrhunderten ganz hervorragend. Wenn wir sterben, dann gehen wir vom Leben über in den Tod. Der innere Kreislauf kommt zu seinem Ende. Durch den einsetzenden Sauerstoffmangel sterben die Organe nach nur 5 Minuten einfach ab. Das Hirn wird schnell unumkehrbar geschädigt. Alle Funktionen des Gehirns sind erloschen. Jetzt setzt der biologische Tod ein, bei dem alle Vitalfunktionen des Körpers beendet werden. Ab diesem Moment fängt die Verwesung an. Leichenflecken entstehen dort, wo sich das Blut ansammelt, die Totenstarre folgt. Keine schönen Aussichten, das Schicksal des Menschen ist Geburt, Alter, Krankheit und Tod. Wir wissen, was auf uns zukommt und es beschäftigt uns sehr. Nach dem Energieerhaltungssatz ist der Verlust von Energie nicht möglich, was die Frage aufwirft, was mit unserer Persönlichkeit geschieht, wohin die Lebensenergie hinkommt, die in diesem nun verstorbenen Körper war. Hatte die Seele vielleicht ein Gewicht? Für die Anhänger von monotheistischen Religionen ist der weitere Verbleib klar. Der Mensch geht ein ins Paradies oder in die Hölle, wo er auf einer Wolke die Unendlichkeit preist. Für Buddhisten sieht die Sache etwas anders aus. Nach dem großen Lehrer sind wir nicht der Körper, sondern dieser ist nur unser Vehikel, um uns durch Raum und Zeit zu bringen. Nach Buddha sind wir nicht der äußere Schein, sondern etwas völlig anderes. Also, wer bin ich? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Im Buddhismus bekommt man die Ansichten nicht immer gut vorgekaut und mundgerecht serviert. Nach Buddha ist es unumgänglich, selbst hinter die Realität zu schauen, nicht sich nur davon berichten zu lassen. Jede Reise zur Erleuchtung ist total unterschiedlich, individuell in ihrer Art, weshalb Buddha auch keine Gebrauchsanweisung hinterlassen hat. Nur den Rat, dass die Erleuchtung ein lohnendes Reiseziel darstellt. Der hat die Jahrhunderte überdauert. Das Schicksal jedes Menschen ist fürchterlich. Der Ausgang ist klar, der Weg ist unsicher. Da ist es besonders wichtig, sich über die Reise ausführliche Gedanken zu machen. Nicht nur in den Tag zu leben, sondern aktiv, wachsam, achtsam und bewusst die Prioritäten abzustecken. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte, der wahre Glaube wächst durch die Stimme eines guten Lehrers und eigenes Nachdenken. Freunde gewinnen. Wer fühlt sich schon wohl, wenn er nur alleine ist? Einsamkeit ist nicht jedermanns Sache. Die Isolation der letzten Monate macht das Leben ungleich härter. Die Sehnsucht nach Gesprächen und Abwechslung steigt bei jedem Sonnenstrahl. Sie wollen wissen, wie man wirkliche Freunde gewinnt? Ganz einfach. Sie müssen so sein, wie sie wirklich sind. Sie dürfen keine Rolle spielen, denn unser Gegenüber schließt ja sonst Freundschaft mit einem Menschen, den es gar nicht gibt, den sie nur geschaffen haben, der sie aber gar nicht sind. Wem nicht passt, wer sie wirklich sind, der oder die ist nicht ihr Freund. Diejenigen, die uns aber trotz unserer Fehler mögen, die können unsere wirklichen Freunde werden. Buddha sagte, alle Menschen sind eins, was sie unterscheidet, ist der Name, den man ihnen gibt. In das Dharma eintauchen. So häufig der Begriff Dharma sprachlich verwendet wird, so unklar ist seine Definition. Nach der Wikipedia kann das Wort Dharma Gesetz, Recht und Sitte sowie ethische und religiöse Verpflichtungen und Werte beinhalten, aber auch Religion, Ethik oder Moral im Allgemeinen oder konkrete religiöse Rituale, Methoden oder Handlungen bezeichnen. Aber mit einer einfachen Definition kann man dem Begriff Dharma nicht gerecht werden, denn über das Dharma erreichen wir die Erleuchtung. Wir können also, nach der Lehre Buddhas, über das Leben, den Tod und über jede Veränderung mit dem richtigen Dharma bestimmen. Der Körper ist sterblich, aber wissen wir um die Ursachen und Folgen unserer menschlichen Existenz, entscheiden wir uns mit dem richtigen Dharma also klüger oder bewusster, etwa mit mehr Achtsamkeit? Den lieben langen Tag sind wir beschäftigt. Die Arbeit, die Kinder, das Auto, die Wohnung, die Hobbys, gutes Essen, der geliebte Fernsehabend, der Sport, es gibt immer genug zu tun. So gerne möchten wir vergessen, dass wir am Ende aller Bemühungen sterben werden. Deshalb wollen wir immer etwas zu tun haben. Nützlich oder nicht, nur nicht nachdenken heißt die moderne Devise. Denn das Ergebnis jedes Denkens kann nur sein, dass das Leben endlich und damit furchtbar ist. Das Resultat macht uns zuerst einmal traurig. Wer das menschliche Leben aber offen und ehrlich betrachtet, der kann eigentlich nur zu einem Entschluss kommen, nämlich zur vollkommenen Aufgabe, zur Kapitulation. Es bringt überhaupt nichts, diese Tatsachen verdrängen zu wollen, sondern wenn wir die Endlichkeit unseres Schicksals akzeptieren, dann finden wir die dringend benötigte Rettung. Die Worte Buddhas sind wahr. Die Ängste müssen zuerst niedergerungen werden. Erst dann verändert sich der Bewusstseinszustand, die Erleuchtung rückt näher. Der Weg des Dharmas sollte ohne Urteil sein, ohne Wünsche, ohne das Wollen, ohne Begierde, ohne Hass und ohne Verblendung, frei von Formen, nach der wahren Buddha-Natur in Harmonie mit dem Universum. Dharma ist die Wahrheit, die von Buddha selbst verbreitet wurde. Tugendhaft und rechtschaffen dem edlen achtfachen Pfad des großen Lehrers folgend, durch richtiges Verständnis, richtige Gedanken, richtige Rede, richtiges Handeln, richtige Existenzgrundlage, richtige Anstrengung, richtige Achtsamkeit und richtige Meditation, dem Weg des Lehrers folgend auf seinem Weg. Wer bin ich? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Können wir, für uns, die Natur des Wandels überwinden, tiefer in die Realität einsteigen, um dann unsere Unsterblichkeit zu entdecken? Denn wenn das Dharma über das Leben, den Tod und über jede Veränderung bestimmen kann, dann liegt alles am Ende nur an uns selbst. Gibt es eine zeitlose Realität ohne jegliche Form, die unverändert besteht, die erhalten bleibt? Buddha sagte, die Zeit ist ein großer Lehrer, das Unglück, sie tötet ihre Schüler. Was getan werden muss? Mein Vater sagte immer, was muss, das muss. Manchmal müssen wir etwas tun, erledigen, erschaffen, einfach handeln. Dann, wenn der Zeitpunkt stimmt, dann kommt es über uns. Was muss, das muss. Aus unserem Inneren entstehen Dinge, die nicht geplant oder bewusst gesteuert werden, die eben einfach auftauchen, fast so wie das Wetter. Wenn aber weder unser Ego noch unsere Persönlichkeit an der Entstehung beteiligt waren, woher stammen diese Handlungen? Vielleicht aus dem Universum, aus dem Schwarm der Menschen, die in einer gemeinsamen Intelligenz interagieren? Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte, es nützt nichts, nur ein guter Mensch zu sein, wenn man nichts tut. Lächelnd der Angst begegnen. Ängste sitzen in jedem Menschen tief und fest verwurzelt. Wer sagt, dass er keine Ängste hat, der ist vom Leben geküsst. Egal, um welche Ängste es sich handelt, ob vor der Zukunft oder vor Monstern, vor dem Finanzamt oder vor Krankheiten, wir müssen lernen, mit den Ängsten umzugehen. Eine Methode, die Ängste zu reduzieren, ist, sich über die eigenen Ängste lustig zu machen, diesen schlechten Gefühlen gegenüber eine ruhigere Haltung einzunehmen. Lächelnd den Ängsten begegnen, denn ändern können wir sowieso nichts. Egal, ob wir uns ängstigen oder nicht, es wird so kommen, wie es kommen soll, nicht so, wie wir es haben wollen. Ob wir uns sorgen oder in China ein Sack Reis umfällt, das Ergebnis ist genau das gleiche. Also können wir auch eine gelassenere Position gegenüber den Widrigkeiten des Lebens einnehmen, sofern sie überhaupt eintreffen werden, diese Widrigkeiten, denn erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Welche unserer Ängste sind denn schon wirklich eingetreten? Welche unserer Sorgen haben sich gelohnt? Was haben wir davon, dass wir uns einen Kopf gemacht haben? Alles kam meist völlig anders, die Befürchtungen waren für die Katz. Wenn nun Ängste so rein gar nichts bringen, wenn unser Ego aber außer Rand und Band gerät, dann könnte ein komplett anderer Ansatz gegenüber den Ängsten doch wenigstens ein Versuch wert sein. Wenn Sie das nächste Mal von Ängsten geplagt werden, dann versuchen Sie diese gedanklich zu umarmen. Sie nicht mehr als Bedrohung zu sehen, sondern als einen Teil Ihres Lebens, der ab jetzt und heute immer kleiner werden wird, bis Sie sich eines schönen Tages keine Ängste mehr selbst produzieren werden. Was ist Ihre größte Angst? Stellen Sie sich diese Bedrohung nach dem Hören dieses Podcasts vor. Bildlich und plastisch. Dann lächeln Sie. Lächeln Sie die Angst an, so wie Buddha in sich ruhend alle Ängste ebenfalls angelächelt hat. Sein Abbild auf Statuen und Bildnissen zeigt einen friedlichen, gefassten Mann, der dem Leben mit Freundlichkeit gegenüberstand. Jedenfalls sieht sein Abbild nicht aus, als wenn er sich Sorgen gemacht hätte oder unter Ängsten litt. Wenn Sie wieder einmal Ängste plagen, dann denken Sie doch einfach an den großen Buddha. Umarmen Sie Ihre Sorgen und begegnen Sie lächelnd allen Umständen, die da auf Sie zukommen mögen. Sie können sowieso nichts an den Umständen ändern, es kommt so, wie es kommt. Nur wie Sie damit umgehen, das können Sie bestimmen. Ob lächelnd oder gramgebeugt, das ist Ihre Entscheidung. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte, es gibt keinen Weg zum Glück. Glücklich sein ist der Weg. Wahrheitskörper. Es ist so eine Sache mit dem buddhistischen Wahrheitskörper. Einmal angenommen, Sie trafen vor 10 Jahren bei einer Jugendparty ein Mädchen namens Petra. Es gab eine gewisse Anziehung, sie waren kurze Zeit ein Paar, dann hat es sich verlaufen, so richtig wusste keiner warum, es war eben so damals in ihrer Jugend. Genau dieser Petra sind sie gestern ganz zufällig wieder über den Weg gelaufen, auf dem Parkplatz des Supermarkts. Wie wenn keine Woche vergangen wäre, kamen sie wieder mit ihr ins Gespräch. Die alte Anziehung war sofort wieder da. Aber ist das noch dieselbe Petra von früher? In den letzten 10 Jahren sind die Zellen im Körper von Petra abgestorben und wurden durch völlig neue ersetzt. Ist sie wirklich die gleiche Petra, die Sie von damals kennen? Die Skala der Zeit ist uns klar, aber nehmen wir diese 10 Jahre wirklich wahr? Oder ergeben wir uns dem Mikrokosmos der einzelnen Momente? Das Universum hat sich in diesen 10 Jahren komplett verändert. Die Zuneigung zu Petra aber ist geblieben. Da wir ständig unseren Launen des Wandels ausgesetzt sind, wie erklärt es sich dann, dass wir Petra sofort wieder mögen, während alles andere der ständigen Veränderung unterliegt? Und überhaupt, was war damals? Warum sind sie nicht mit ihr zusammengeblieben? Unabhängig vom Wandel ist nur die Lehre Buddhas. Denn ihrer Gültigkeit ist keine zeitliche Dimension zuzuordnen. Das Leben besteht aus Leiden. Die Philosophie des großen Lehrers hat im Laufe der Jahrhunderte an Klarheit sogar gewonnen. Der Wahrheitskörper. Welchen bildlichen Körper nimmt die Wahrheit ein, wenn sie ihr jetzt und sofort eine Form geben müssten? Der Verstand und unser Denken sind in ihrer Funktion stark eingeschränkt. Geräusche entstehen erst in uns. Unsere Sinne sind einfach zu manipulieren. Was wir als real betrachten, das sind in Wirklichkeit nur pulsierende Felder. Schöner Schein, Bildschirme, gefüllt mit Impulsen, Lug und Trug, aber hell erleuchtet. Der buddhistische Wahrheitskörper regelt als Prinzip alle Phänomene, die wir als wahr erachten, und unterzieht sie einer Prüfung auf ihren Wahrheitsgehalt hin. Wie funktioniert unser Verstand, Und wann genau haben wir Petra wirklich getroffen? Vor 10 Jahren bestand sie jedenfalls aus komplett anderen Zellen. Es war eine andere Petra als die, die sie heute ist. Welches Verständnis für die Realität haben Sie? Wie sehen Sie Zeit und Raum für Ihre Existenz? Waren Sie vielleicht schon mehrfach auf der Welt? Wer sind Sie? Wollen Sie darüber nachdenken? Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte, ruhig wie ein tiefer See mit ungetrübtem Wasser ist der Weise mit seiner heiteren Klarheit. Dankeschön. Dankeschön für all die schönen Momente. Nichts ist wie die Familie. Auch das Zusammensein mit Freunden ist unvergleichbar. Die Liebe und die Geborgenheit, die unsere Lieben uns zukommen lassen, die sind durch nichts zu ersetzen. Dankeschön. Dankeschön für alle Liebesdienste, für jede Zärtlichkeit, für jedes gute Wort. Dankeschön. Buddha sagte, wer liebt, vollbringt selbst Unmögliches. Das Spiegelei. Stellen Sie sich ein saftiges Spiegelei in der Pfanne vor. Sehen Sie vor Ihrem inneren Auge, wie es brät, im Fett schwimmt. Langsam wird der Dotter härter. Das Eiweiß bekommt an den Rändern eine leicht bräunliche Farbe. Sehen Sie das Spiegelei in der Pfanne vor sich, auf dem Herd. Hören Sie, wie das Spiegelei in der Pfanne brutzelt. Sie können das Spiegelei schon riechen. Das Spiegelei wird jetzt real. Können Sie sich den Geschmack vorstellen? Berühren Sie das leckere Spiegelei. Können Sie sich das vorstellen? Können Sie in Ihrem Denken das Spiegelei als real ansehen, durch die Hilfe aller Ihrer Sinne? Sie haben schon so oft ein Spiegelei gebraten und gegessen. Stellen Sie sich alle Schritte vom Aufschlagen der Eier bis zum Kauen der Nahrung und Schlucken der Speise detailliert vor. Ihre Sinne haben Ihnen schon häufig einen Streich gespielt, so eben auch jetzt. Die Realität des Spiegeleis ist unabhängig von Formen, existiert eben nur in Ihrem Inneren. Gibt es also eine Realität außerhalb der normalen Realitäten? Wo ist das Spiegelei hergekommen? Wo geht es hin? Ist das Spiegelei jetzt real, nur weil ich es mir vorstellen kann? Unsere Sinne sind begrenzt, abhängig von allerlei Umständen. Sie sind der Vergänglichkeit unterworfen. Der Geschmack des Spiegeleis ist im Moment des Genusses bereits eine Erinnerung, da die Synapsen das Ereignis zeitverzögert übertragen. Die Sinneswahrnehmung ist bereits vergangen. Das Spiegelei ist schon Geschichte. In welcher Zeit also hatten wir das Spiegelei gegessen? In der Vergangenheit, der Gegenwart oder gar in der Zukunft? Nämlich zum Beispiel dann, wenn ich mich auf das Spiegelei freue? Die Realität des Spiegeleis liegt im Auge des Betrachters. Der Zustand der Speise ist nicht konstant im Universum, sondern den Umständen unterworfen. Aus buddhistischer Sicht ist das Spiegelei eine Metapher für unser Ich. Wir sind wie das Ei. Gerade waren wir hier, man konnte uns sehen und riechen. Jetzt sind wir nicht mehr real, aber im Denken vielleicht noch präsent. Unsere Buddha-Natur unterscheidet sich hiervon fundamental. Hier kann es keine Interpretation der Realität geben, da das Gesetz von Ursache und Wirkung die bleibende Konstante darstellt, der wir uns stellen müssen oder sollten. Unser Denken richtet sich nach vorangegangenen Erfahrungen. Anhand von vorgefassten Meinungen bauen wir uns die Filter vor unseren Augen, die dann aus einem Spiegelei ein Omelett machen. Ganz nach unseren Barrieren, nach unseren Bedürfnissen. Unsere Existenz an sich ist seltsam und mysteriös, jedenfalls solange wir nicht nach der Wahrheit suchen wollen. Ich habe jetzt jedenfalls große Lust auf ein saftiges Spiegelei, auf Brot mit etwas Butter. Sie auch? Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte, der Geist ist die Quelle aller Verwirrung. Blödsinn. Was für Blödsinn den ganzen Tag zu hören ist, unfassbar. Es wird gelabert und erzählt, ohne Sinn und Verstand, einfach damit sich die Leere mit Tönen anfüllt. Welcher Satz, den Sie heute gesagt haben, hat eine Qualität über den heutigen Tag hinaus? Buddha sagte, den Willen nenne ich das Wirken, denn ist der Wille da, so wirkt man, sei es in Werken, Worten oder Gedanken. Sind Sie neidisch? In der christlichen Lehre ist Neid eine Sünde. Nach Buddha ist Neid eine nutzlose Emotion. In Wirklichkeit ist Neid das kurze Gefühl, etwas gerne gehabt haben zu wollen hätten und so weiter, ein Moment flüchtig wie der Wind. Ich bin nicht neidisch. Ich gönne jedem sein Glück. Buddha sagte, wer seinen Wohlstand vermehren möchte, der sollte sich an den Bienen ein Beispiel nehmen. Sie sammeln den Honig, ohne die Blumen zu zerstören. Sie sind sogar nützlich für die Blumen. Sammle deinen Reichtum, ohne seine Quellen zu zerstören, dann wird er beständig zunehmen. Trauriges Glück. Immer enthält Glück auch etwas Wehmut, denn wir wissen, dass das Glück nicht bleiben wird, auch gar nicht bleiben kann. Egal wie schön ein Moment auch sein mag, wie sehr wir uns über etwas freuen, der Augenblick vergeht, die Freude auch. Niemand ist dauerhaft glücklich, aber auch nicht immer traurig. Genau hier setzt die Lehre Buddhas an. Sie basiert auf der Vergänglichkeit aller Wesen und Dinge. Nichts wird bleiben, alles muss zu Staub zerfallen. Nach der Philosophie des großen Lehrers sollten wir uns in der Mitte aufhalten, den mittleren Weg beschreiten. Nicht in der Trauer oder im Glück liegt unsere Bestimmung, sondern im Akzeptieren der Umstände, so wie sie sind. Wenn wir also aus irgendwelchen Gründen in die Emotionen kommen, Glück oder Trauer erfahren, dann lohnt es sich, die Haftung an das eigene Ich zu behalten, da wir wissen, dass nichts für die Ewigkeit gemacht ist, alles sowieso so kommen wird, wie es kommen muss. Klar freuen wir uns, wenn wir Glück bei einer Sache hatten. Selbstverständlich sind wir traurig, wenn etwas Schlimmes passiert ist. Aber was bedeuten die Gefühle in der Unendlichkeit des Universums? Wenn ich Sie jetzt frage, ob Sie sich an das letzte Glücksgefühl erinnern können oder wann Sie das letzte Mal traurig waren, können Sie dann die Emotionen jetzt wieder fühlen? Nach Buddha ist einfach nichts von Dauer, deshalb leiden wir. Also leiden wir in der Konsequenz sogar an unseren Freuden, weil wir wissen, dass wir sie nicht erhalten können. Was also können wir tun? Wie sollen wir mit den Belastungen unseres Schicksals umgehen? Was bietet uns hier Trost, um die Gewissheit unserer Existenz zu ertragen? Die buddhistische Weltanschauung zeigt uns einen klaren Weg auf, den Weg der Mitte, der als Ziel das Erreichen des torlosen Tors hat, das zur Erleuchtung führt. Aber vielleicht sind Sie noch nicht so weit. Können Sie sich schwer von den liebgewordenen Anhaftungen lösen? Vielleicht hoffen Sie noch auf dies oder jenes, wollen einfach noch nicht loslassen. Das ist verständlich und menschlich ist es auch. Aber der Entschluss liegt bereits in Ihrem Inneren. Er reift wie guter Wein, begleitet Sie auf allen Wegen. Der mittlere Pfad Buddhas ist auch in Ihnen schon angelegt. Und wenn die Zeit reif ist, dann werden Sie den Weg auch gehen, denn es kommt immer so, wie es kommen muss. Wenn Sie das nächste Mal glücklich oder traurig sind, dann denken Sie an den großen Lehrer. Genau dann ist ein hervorragender Moment, um über seine Philosophie zu sinnen. Buddha sagte, jedes Leben hat sein Maß an Leid. Manchmal bewirkt eben dieses unser Erwachen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bitte besuchen Sie auch meine Webseite shaolin-rainer.de oder laden Sie sich die App Buddha Blog aus dem Apple oder Android Store herunter.